Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Level Up Klinikführung. Wir alle arbeiten in der Medizin in einem Umfeld, in dem wir ständig bemüht sind, die beste Lösung für unsere Patientinnen und Patienten anzubieten. Das ist für uns komplett selbstverständlich und unser Anspruch, der ist natürlich für Patientinnen und Patienten sehr gut. Gleichzeitig bedeutet der aber auch, dass wir uns ständig selbst unter Druck setzen und damit auch unsere Abteilung. Heute möchte ich darüber sprechen, was das Problem an diesem Druck ist, wie wir selbst mit dem Druck umgehen können und wie wir auch unsere Teams schützen können. Dafür habe ich einen Gast aus dem Spitzensport eingeladen, einer Parallelwelt, in der ebenfalls gigantischer Leistungsdruck herrscht und scheinbar nur Ergebnisse zählen. Ich freue mich, heute Skisprunglegende Sven Hannawald begrüßen zu dürfen. Lieber Sven, schön, dass du da bist.
Hallihallo, ich freue mich sehr. Bin uns sehr gespannt.
Sven, ich finde es wirklich super, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Du warst absoluter Spitzensportler, wurdest Olympiasieger, wiederholt Skiflugweltmeister, 2002 zum Sportler des Jahres in Deutschland gewählt. Und ich habe nochmal nachgeschaut, du hattest doppelt so viele Stimmen wie Dirk Nowitzki und dreimal so viel wie Oliver Kahn. Wow. Wie viel Leistungsdruck hattest du damals als aktiver Sportler und wie hast du den Druck damals empfunden?
Ich glaube, von außen betrachtet kommt jeder schnell oder meint jeder schnell drauf zu kommen, dass der Druck von außen natürlich immens war. Aber ich muss wirklich für mich selber zugeben, dass ich schon von klein auf immer derjenige war, der die Latte höher gelegt hat als alles, was drumherum passiert. Aber vom Grunde her war ich für mich eigentlich der Treiber, der mich immer wach gehalten hat, der nach dem nächsten Erfolg direkt weiter wollte und das nicht als ja, das war's jetzt gesehen hat. Und somit, ja, habe ich mir selber schon immer die Hürden hochgelegt und bin relativ früh, ja, dann auch für mich selber damit klargekommen, wie ich damit umgehe.
Du hast schon so ein bisschen differenziert, einmal Druck von außen, einmal Druck von innen, so nenne ich das mal, also der von außen mit Fernsehpublikum, vielleicht auch Sponsorengelder, auf der anderen Seite sozusagen so eine Art Persönlichkeitsausprägung nach immer mehr, immer besser. Was war schlimmer? Kann man, oder was hat mehr Druck auf dich ausgeübt?
Also dieses vielleicht dann auch nach einem Wettkampf keine Ruhe zu haben, das ist so ein bisschen das Ungewöhnliche, was dich dann auch so ein bisschen einbremst. Aber da gehst du ja dann deinen Alltag nicht weiter durch, den du gewohnt warst, sondern du adaptierst ihn dann an die neue Welt. Und das hieß für mich, dass ich natürlich jetzt, wo ich vielleicht normal dann nach dem Wettkampf oder wenn ich zu Hause war, mich frei bewegt habe, zu Hause in dem Ort, wo ich gewohnt habe, hat dann bedeutet, dass ich einfach dann eher mehr in meiner Wohnung geblieben bin. Ne? Das ist dann irgendwo, dann hast du auf der einen Seite mehr Ruhe, aber irgendwie ist es dann auch nicht so eine Abwechslung, weil du dann immer nur die Schanzen hast oder deine Wohnung. Aber das war am Ende das Ergebnis. Ich wollte jetzt nicht irgendwas aufrühren, dass ich sage, ich möchte kein Fan sehen, weil ich meine Ruhe brauche, wie man es dann vielleicht auch das ein oder andere Mal hört, sondern ich habe frühzeitig mich dann an auch direkt auch wieder angeglichen an das, was die neue Welt, die für mich aber dann am Ende entscheidender war. Ich wollte den Erfolg, ich wollte dann irgendwie auch für mich selber vorwärts kommen. Und dann war begleitend einfach, ist ja trotzdem positiv, das Interesse der Zuschauer und auch der Fans. Und somit musste ich mein Leben ein bisschen adaptieren. Und das bedeutete, dass ich mich das ein bisschen ruhiger gestaltet habe, dass ich eher dann in meiner Wohnung war. Und ja, und das war dann am Ende so. Und diese Themen, die muss für sich natürlich jeder selber finden, ob das jetzt jemand wirklich braucht, dass er sich komplett wegregelt und allen draußen sagt, ich will das nicht, dann werden die dementsprechend auch reagieren. Aber für mich war immer wichtig, dass unsere Fans ja dann auch irgendwie eine gewisse Nähe genießen, nicht zu nah, aber einfach eine Nähe genießen. Und somit habe ich mich geändert und nicht erwartet, dass mein Umfeld sich ändert.
Und nochmal zurückzukommen auf den Druck, den du dir selbst gemacht hast, der auch von außen sozusagen dann bei dir ankam. Hast du den irgendwie bewusst wahrgenommen?
Ja, ich meine, nach jedem Erfolg kam mir dann der nächste, es sollte ja höher hinausgehen. Und alles, was nach oben hinausgeht, sagt man ja immer sprichwörtlich, fällt das Atmen schwerer oder wird der Sauerstoff dann auch weniger. Und das hat man schon gemerkt, ne, dass jetzt zum Beispiel ein deutscher Meistertitel einfacher zum Einfahren war als vielleicht ein Weltmeistertitel. Und wenn das erreicht war, gerade jetzt auch mit der Tournee, man braucht ja da noch ein bisschen Glück, speziell dann auch bei Tageserfolgen wie Olympische Spiele oder auch Weltmeisterschaften. Bei der Tournee ist es ein bisschen anders. Bei der Tournee ist es eher so, dass es dann nach einem Tag nicht vorbei ist, sondern du schleppst dieses Momentum 10 Tage mit dir rum. Das ist auch wieder eine andere Belastung. Und somit war es für mich schon auch spürbar, dass das Rangehen und dieses Erreichen des nächsten Ziels ein längerer Weg war, was nicht so mit Fingerschnipsen ging, weil ich das eine jetzt gewonnen habe, kam das andere automatisch, sondern ich musste dann wieder andere Hausaufgaben machen, mich selber spezieller dann auch darauf vorbereiten. Aber am Ende ging es bei mir nicht darum, bei der Tournee Zehnter zu werden, sondern ich wollte sie gewinnen. So, und dann geht man anders ran. Und mit dem Drumherum, ja, sind die Herausforderungen höher. Aber bis dahin, dass dieser Erfolg kam ja nicht von gestern auf heute oder von heute, auf morgen, sondern es waren ja dann auch viele kleinere Etappen, wo ich mich dann zumindest an gewisse Sachen gewöhnen konnte. Somit war das große Erfolgsdenken nicht neu für mich. Die Aufgaben wurden größer und komplexer und da hat man gemerkt, dass es längere Zeit gedauert hat, sich darauf einzustellen, damit zurechtzukommen und für sich selber Wege zu finden, dass man am Ende dann ganz oben steht.
Das heißt, für dich wurde quasi dieser Druckteil, ich nenne es mal des Paketes, also letztlich normal, das war einfach so, man kann keine Leistungssport oder keine Ergebnisse in dem Maße erreichen ohne den Druck, und das war für dich Teil des normalen Lebens dann.
Also die Erwartungen und sowas, das hält natürlich wach. In Momenten, wo man vielleicht doch auch gemerkt hat, boah, jetzt fällt es mir aber schwer, kam natürlich sofort dieses Denken und der Gedanke, ja, du wolltest doch eigentlich das Unternehmen machen, gewinnen. Also klar kannst du dich jetzt hinsetzen, aber vom Hinsetzen wird es nichts so. Und dann, das hat mir dann schon auch in der einen oder anderen Situation dann auch eher geholfen. Und aber ich komme da wieder drauf zurück. Vom Grunde her kam dieses Paket nicht von heute auf morgen. Wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich natürlich direkt gesagt, oh, was ist denn hier los? Lass mir mal kurz 10 Minuten Luft, um mich dran zu gewöhnen. Dadurch, dass es dann wirklich auch eher schrittweise und eher peu à peu kam, hat man sich wie das meiste im Leben dann irgendwie auch, was den Stress angeht, dann irgendwie auch damit auseinandergesetzt, teilweise dann auch dran gewöhnt. Und an die Dinge, die dann doch auch weiter schwer gefallen sind, hat man versucht, für sich selber einfach Lösungen zu finden.
Ja, das ist ja spannend. Das ist ja letztlich bei uns in der Medizin ähnlich, ne? Also, diese Verantwortung, die ja dann auch einen Teil des Drucks ausmacht, die wächst sozusagen graduierlich, nach Erfahrung, nach Position. Dann ist es tatsächlich schwierig, irgendwann zu sagen, wann wird der Druck irgendwie zu viel? Und bei dir war es ja auch so, du hattest richtig lang, richtig viel sportlichen Erfolg, und dann kam der mentale Zusammenbruch mit Burnout in die Klinik. Später hast du ein Buch drüber geschrieben: Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben. Ich finde es super wertvoll und beeindruckend, wie offen du mit dem Thema Burnout umgehst. Du bist jetzt Botschafter der Offensive Psychische Gesundheit der Bundesregierung, und auch in dem Rahmen möchtest du natürlich für das Thema mentale Gesundheit sensibilisieren. Und ich glaube, einer deiner Kernpunkte ist eben, dass das Thema mentale Gesundheit eben jeden betreffen kann und eben auch die absoluten Top-Performer. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich dich hier in den Podcast eingeladen habe. Ich weiß nicht, wie häufig ich als Jungmediziner gehört habe: Herr Carstensen, unter Druck entstehen Diamanten. Ja, also
Stimmt doch.
eins der geflügelten Worte im Krankenhaus. Wenn du jetzt mal so auf dich und auf deine Karriere zurückblickst, du hast schon gesagt, der Druck war wichtig von außen, von innen für den Erfolg. Aber wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dieser Druck, der wird zunehmend zur Belastung?
Im Nachhinein kann ich eigentlich jetzt alles so ein bisschen zusammenfügen, ne? Und natürlich wirst du den Druck nicht los. Wenn du ihn los hast, dann geht es wahrscheinlich eher um irgendwelche kleineren Dinge, die gefühlt jeder kann. Alles, was in die Richtung geht, Perfektion, noch nie da gewesen, dann auch im Beruflichen irgendwie die nächste Hürde. Das sind einfach automatisch von einem selber mehr Erwartungen, von außen merkt man mehr. Und am Ende des Tages ist trotzdem, egal wen du kennenlernst, hast du einen Vertrauten immer bei dir und das ist die innere Stimme. Die hat jeder von uns und die sagt uns täglich, sind wir aufgeregt, sind wir überfordert, ist es zu viel? Nee, alles grünes Licht, komm, all in, wir können Gas geben. Und diese Kommunikation stellt man oder war es bei mir so, stellt man irgendwann ein, weil man merkt, weil das, was man spürt, was man innerlich hört, passt nicht für den Weg, den ich gehen möchte, den wir eigentlich bisher gemeinsam gegangen sind. Und dann ist es irgendwie so wie in einer Ehekrise. Auf einmal gibt es zwei verschiedene Meinungen und man sagt aber trotzdem, nee, ich will aber vom Kopf her trotzdem noch weiter und dann funktioniert das halt eben nicht. Und das ist das, was im Nachhinein ich nicht zulassen konnte. Ich habe immer mehr gemacht als alle anderen und das war mein Erfolgsrezept. Und du siehst am Anfang nicht, dass das den Körper fordert, weil du ja auch jünger warst. So. Und umso länger du in diesem Betriebsklima bleibst und in diesem Vorangehen bleibst, kostet es natürlich auch immer mehr Zeit vom Tag. Das siehst du dann eben auch nicht, weil ein Tag dann nicht, wenn ich jetzt erstmals Weltmeister war und weiter vorangehen möchte, sehe ich dann nicht, dass ich mich noch länger beschäftige als vielleicht vor 5 Jahren und dass dann wieder 2 Stunden meiner Arbeit gehören und nicht die 2 Stunden, die eigentlich dann Ausgleich waren, für Ausgleich stehen. Das sieht man nicht so. Man wundert sich dann, dass innerlich irgendwie Chaos ist und geht aber den Weg weiter, weil man vom Kopf her nicht einsehen oder nicht eingestehen kann, komm, ich höre jetzt auf das Innere, ich höre jetzt auf den Körper. Ich brauche ihn ja eigentlich am Ende dazu, um das zu erreichen.
Da würde ich gerne einmal so nachfragen, diese innere Stimme, wann hast du die zum ersten Mal so richtig wahrgenommen? Gab es da so einen Moment? Oder weil jetzt im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher, so ein bisschen so dieses graduierliche, es wird immer mehr und mehr und mehr. Und letztlich bei dir ist es vermutlich so gewesen, dass du einfach weitergemacht, bis es sozusagen geknallt hat. Aber so im Nachhinein, so diese innere Stimme, weil du hattest ja zwei innere Stimmen sozusagen. Eine, die ganze Zeit gesagt haben, mehr Erfolg, größer, weiter sich verbessern wollen. Und das andere, vielleicht brauche ich mal eine Pause, vielleicht brauche ich mal mehr XY. Wie, also hast du diese innere Stimme wirklich gehört oder hättest du die hören können?
Die innere Stimme hat jeder von uns, egal ob Sportler, ob normales Leben, egal was, jeder Mensch hat die innere Stimme. Und genau diese Stimme begleitet uns eigentlich bis zum Lebensende. Die sagt uns täglich, wie es uns geht, was wir von dem und dem halten, was wir über die und die Situation denken. Der Rest kommt eigentlich immer vom Kopf. Also auch dieses Tourneegewinn und so weiter. Das sind alles Dinge, das sind Gedanken, das entsteht daraus. Und dann fühlen sie sich am Ende gut an. Weil am Ende gleiche ich das, was in meinem Kopf passiert, immer wieder mit meinem Zentrum, wo die Energie natürlich auch liegt und dieses Empfinden liegt, immer ab. Und das war natürlich am Anfang stimmig. Ich war jung, ich war energiegeladen. Je nachdem, wenn ich älter werde, wenn ich viel arbeite, mehr arbeite und diesen Schlaf-Wach-Rhythmus einfach dann irgendwie so verschiebt, dass ich gefühlt mehr arbeite, als ich schlafe, dann ist es automatisch, dass dieses Energiezentrum, wie auch bei einem Telefon, was älter ist, ist der Akku auch nicht mehr der jung war. So, und dann verabschiedet sich das von den normalen Strukturen, die man eigentlich gewohnt war. Und dann kommen die ersten Anzeichen von wegen, du, hör mal, also gestern war schon ein bisschen viel. Wir brauchen heute mal ein bisschen ein Stündchen mehr Ruhe. Und das macht man noch, aber irgendwann mal ist es so, dass die Stunde Ruhe nicht mehr reicht, dass vielleicht auch ein zweiwöchiger Urlaub nicht mehr reicht. Wie aus meinen eigenen Erfahrungen dann, dass ich mich auf dem Rückflug nach 2 Wochen Urlaub, wo wirklich nichts passiert ist, wo sch schönes Wetter war, alles toll, wo wirklich Erholung pur stand, ich mich auf dem Rückflug gefühlt hat, als ob ich gerade hinfliege. Und das sind die Dinge, die im Nachhinein klar sich verschieben und eigentlich auch wach hätten machen müssen. Aber irgendwann mal, wenn man so tief in diesem Arbeitsprozess ist, und das ist egal, ob ich jetzt Sportler bin oder normal arbeite, Führungskraft oder Konzern, egal, wenn ich merke, dass ich da nicht mehr zu tief drin bin, dann komme ich da nicht mehr raus, weil dann eben auch der Kopf wieder signalisiert, natürlich, setze dich irgendwo hin, nehme dann Buch, trinke einen Tee, ruhe dich aus. Ich habe aber nirgends in der Zeitung gelesen, dass vom Ausruhen jemand Weltmeister wird. So, und dann bist du irgendwo in so einem Schleppmodus und schleppst dich weiter auf den Weg, den du eigentlich gewohnt warst und kannst nicht mehr akzeptieren, dass das Innere, das dir klar signalisiert, es macht so und hier keinen Sinn, was wir machen. Du kannst dem nicht nachgehen. Und wenn du so tief drin bist, dann ist es wie bei mir auch. Klar, obwohl dein Umfeld schon lang dir signalisiert, dir geht's nicht gut, irgendwas stimmt mit dir nicht, mach doch mal ein bisschen langsamer. Du sagst immer, nee, habe ich alles im Griff. Ist gerade ein bisschen schwer, aber es wird wieder. Es war unweigerlich dann der Knall und der Zusammenbruch körperlich bei mir, der mir dann wirklich auch klar gemacht hat, okay, die drumherum haben wirklich recht gehabt und dann musst du aus deinem Leben rausgerissen werden. Und deswegen versuche ich auch heute, auch bei Jungen, zumindest schon mal dieses Thema zu setzen. Mir ist klar, wenn die 20 sind, dass die am nächsten Tag nach vielleicht einer Veranstaltung oder Gespräch mit mir, wenn ich ihnen so ein bisschen erkläre, worum es dann am Ende auch geht, aus den eigenen Erfahrungen, ist mir klar, dass die am nächsten Tag nichts anderes machen. Und wenn die dann irgendwann auch mal 30, 35, vielleicht auch 40 sind, wo arbeitstechnisch mehr dazugekommen ist, wo vielleicht auch Familie dazugekommen, wo einfach der Alltag komplexer geworden ist, wenn dann bei ihnen nach dem Aufstehen dann auch mal das Innere signalisiert, schlecht geschlafen, keine Power heute, wir müssen aufpassen, dann gehen die nicht blind weiter geradeaus, sondern dann komme ich wieder vielleicht auch wieder hoch. Ah, da war doch mal damals vor ein paar Jahren, der Hannawald, der hat doch auch so drüber gesprochen, wegen innerer Stimme und so weiter. Und der hatte doch dann Burnout und teils Depression. Da muss ich jetzt schon aufpassen. Und das ist genau das, was ich erreichen möchte.
Das heißt, wenn ich es mal knackig zusammenfasse, ohne Pause wirst du Weltmeister, aber ohne Pause bleibst du nicht Weltmeister.
Ja, also das ist klar. Der Weg war gegeben bei mir. Das ist das ist mein Beispiel, dass ich mehr gemacht habe, dass ich nicht darauf geachtet habe. Pausen natürlich körperlicherseits haben wir gemacht, weil es natürlich keinen Sinn macht, nach Krafttraining dann nach Hause zu fahren und im eigenen Kraftraum nochmal weiter Krafttraining zu machen. Aber dieses heute dann auch, was mich eint, dieses 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sich einfach mit der Materie beschäftigen, dem Körper und dem Kopf keinen Abstand, keine Luft mal zum Atmen zu geben. Das ist das, wo man nicht mehr rauskommt. Und das ist heute, das findet durch Social Media, durch allen möglichen, die sind überall ergreifbar, durch Handy, durch allen möglichen digitalen Themen, die ich nicht anders möchte. Aber durch diese einfachen Sachen, Beispiel, wir können mit 40 Grad arbeiten im Urlaub. Das ging körperlich früher nicht. Und somit müssen wir bei diesen einfachen, wirklich auch viel effektiveren Dingen, was das Arbeiten angeht, tierisch aufpassen und klare Grenzen setzen, was die Trennung zwischen Arbeiten und zwischen Erholung und Auszeit angeht.
Ja, und gerade auch da sozusagen die nächste Parallele, wenn man brennt für das, was man macht. Es ist natürlich umso schwieriger. Also ich erlebe mich selbst auch, dass ich mich viel in meiner, ja, Freizeit kann man schlecht sagen, aber in meiner sozusagen nicht Arbeitszeit auch mit Arbeitsthemen beschäftige. Vielleicht noch eine Frage, die sich provokant anhört, aber ist gar nicht so gemeint. Warum hast du nicht früher Schluss gemacht? Warum musste der Knall kommen?
Weil ich es, wie vorhin dann auch schon mal erwähnt, aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskam. Wenn du einmal zu tief drin steckst, dann schaffst du es nicht mehr, weil du so viel schlechten Gewissen dir gegenüber hast. Wie soll denn das überhaupt was werden? Weniger machen. Du hast früher mehr gemacht, das war dein Erfolgsrezept. Wie soll jetzt aus weniger machen der Erfolg bleiben? Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann hörst du wirklich auf dieses Kopfthema, wo du sagst, okay, eins und eins ist zwei, aber das Gefühl innerlich, was am Ende dann doch auch der entscheidende Faktor ist, was klar sagt, das macht so keinen Sinn. Du hörst mehr auf dieses Drumherum, du liest noch irgendwas und ach, bei dem ging es ja auch noch und dann knallt es irgendwann. Und in meinem Fall hätte es natürlich bedeutet, ich weiß jetzt nicht, ob der Erfolg, also es kam natürlich niemand zu mir und sagt, mach bisschen ruhiger und du wirst den Erfolg weiter haben. Ich glaube, im Nachgang, wenn ich diese Pausen zulassen hätte können, hätte es ja automatisch bedeutet, dass ich hätte ja die Arbeit nicht geändert und ich hätte auch gewisse Sachen nicht geändert. Also schlechter wäre es nicht geworden. Ja. Gleichzeitig hätte es aber bedeutet, dass ich ja energiegeladener im Wettkampf stehe und hätte mich dann nicht so durchprügeln müssen. Und deswegen und automatisch hätte ich dann vielleicht auch meine große Liebe des Skispringen länger leben können. So hat es bedeutet mit dem Nichtwissen zur damaligen Zeit, dass ich mein Skispringen dann wirklich früher loslassen muss, weil nach Klinik ich wirklich dann auch wieder das Vertrauen hatte zu meinem Körper und der hatte signalisiert, ähnlich wie in den tiefen Burnout-Zeiten, dass es leider keinen Sinn macht und somit musste ich es loslassen. Für mich gab es kein Zurück. Wenn ich frühzeitig gelernt hätte, meinen Beruf in Anführungszeichen so klar zu trennen, wenn ich trainiere, all in, wenn ich im Wettkampf bin, all in, wenn ich zu Hause bin, Tasche bleibt zu. Und wir genießen den Alltag, wir genießen das Akku aufladen, wir genießen andere Dinge ohne schlechten Gewissen. Und dann wäre ich natürlich viel ausgeglichener und viel entspannter, zum nächsten Wettkampf gefahren.
Ja, also vielleicht so ein bisschen ergänzend dazu. Das eine ist natürlich so diese Persönlichkeitsausprägung nach Perfektion, nach Gewinnen und so weiter. Auf der anderen Seite vielleicht auch, weil das Leben ist ja ein bisschen komplexer oder die Situation ist komplex. Du warst natürlich in diesem extremen Hochleistungssystem, so wie wir im Krankenhaus auch sind, ne? Das heißt, eigentlich wird man belohnt, wenn man ständig Grenzen überschreitet. Zumindest mal kurzfristig. So, und ich glaube, das macht es zusätzlich auch noch mal schwieriger. Ja, also ein zweiter, dritter zu werden und so weiter, hätte dir vielleicht nicht so viel gegeben und hätte vielleicht auch deinem Selbstbild noch mal widersprochen. Aber auch in der Medizin ist es ja so, ich meine, da geht es jetzt nicht darum, per se der Beste im Wettbewerb mit anderen zu sein. Da geht es einfach um letztlich auch den Anspruch von ja möglichst hoher Perfektion. Ich habe auch schon den Eindruck, dass wir sehr leistungsorientiert und perfektionistisch auch teilweise veranlagt sind als Ärztinnen und Ärzte und auch dauerhaft gewöhnt sind, unter dieser Spannung zu arbeiten. Und ich frage mich schon auch, wie. Also für Abteilungsleitung ist ja das Thema mentale Gesundheit erstmal wichtig für sich selbst. Ne? Also, dass ich gesund bin, weil, wie gesagt, ich trage viel Verantwortung. Ich kann auch selbst sozusagen viel letztlich Schaden anrichten, für das ich dann später auch letztlich haftbar bin. Gleichzeitig ist es natürlich auch aus Führungskraftsicht, ne? Man hat ein Team, man hat Mitarbeitende, die auch unter dieser Spannung, die auch in diesem Hochleistungssystem arbeiten. Also das sind ja diese zwei Komponenten. Und jetzt, wenn man noch mal so ein bisschen das nimmt, was du gesagt hast, diese perfektionistische Ausprägung oder auch vielleicht dieses Selbstbild als Top-Performer, als Macher, wo auch vielleicht gar nicht so diese innere Stimme, ich brauche Pause, ich brauche Erholung, dazu passt, die wird natürlich relativ leicht sozusagen ignoriert oder überhört. Jetzt frage ich mich, gibt es denn irgendein Verhalten, woran man irgendwie absehen kann, dass man selbst irgendwie vielleicht doch in so eine kritische Phase oder in eine kritische Situation kommt von, oh, jetzt wird die Spannung und der Druck langsam mehr und mehr.
Ja, aber klar, kriegt man das mit, angefangen von nicht mehr normal schlafen können. Das wird wahrscheinlich dann auch jeder, fast jeder in der heutigen Welt, unterschreiben, dass zu viele Prozesse im Kopf noch stattfinden, die einfach, wo es keine Zeit gibt, sie bis zum Schlafen zu verarbeiten. Und wenn man dann eben auch aus so einer Spezies ist, die Perfektion lebt, ich kann es ja nachvollziehen, dass Perfektion Spaß macht und irgendwo auch innerlich ausgleicht. Aber dadurch, dass es dann wirklich auch eher mehr nach oben geht, braucht es automatisch auch die wirklich fixen Grenzen, wo man sagt, ohne schlechten Gewissen kann ich mich jetzt, wenn ich von der Klinik nach Hause gehe, muss ich mich irgendwie entfernen können und ausgleichen können. Und diesen eigenen Ablauf mal wirklich durchzuscannen, wo mache ich eigentlich irgendwas, was meine Birne wieder belastet? Okay, Social Media klingt jetzt nicht nach Belastung oder nach Konzentrieren. Man wischt so ein bisschen rum, aber es ist trotzdem wieder Input in einer anderen Welt, wo der Kopf wieder funktionieren muss. Und wir funktionieren oder ausgleichend funktioniert unser Organismus meist und am effektivsten mit Bewegung und frischer Luft. Und das hat weder mit Social Media noch irgendwas anderem zu tun. So, und genau diese Momente, wo man sich selber ertappt, guck mal, da hänge ich so rum, chill mein Leben und irgendwie mache ich nichts, weil ja mein inneres Gefühl ja sagt, ich habe keinen Bock auf irgendwas. Da aufraffen, Schuhe anziehen und einfach vielleicht ein paar Schritte gehen, eine halbe Stunde spazieren gehen. Oder vielleicht liebt man ja Sport und sagt, guck mal, genau die halbe Stunde, wo ich da am Handy rumeier, nehme ich meine Sporttasche und gehe ins Fitnessstudio und mache mal was für mich. Oder ich treffe mich mal mit einem Bekannten, den ich ewig lang nicht gesehen habe. Der tut mir auch immer gut. Also man hat ja auch da in der Auswahl des Ausgleichs, was man tut, ein inneres Gefühl, worauf man Lust hat und worauf eben nicht oder was einem gut tut oder nicht. Klar, in den meisten Prozessen, da man zu tief drin ist, schreit der Körper wie bei uns ja auch nach einem Krafttraining, wo wir am Abend noch auslaufen gehen sollten, war natürlich die innere Stimme, oh, ey, warum soll ich jetzt laufen? Ich kann nicht mehr. So, wir haben uns natürlich aufgerafft, und wussten, es tut uns gut und haben auch nach den ersten 5 Minuten, wo wir uns gefragt haben, was machen wir eigentlich hier? Ja, also ich will kein Bein vor dem anderen. Ich habe jetzt schon Muskelkater, morgen früh wird es noch schlimmer. Bis wir dann gemerkt haben, nach 10 Minuten, Viertelstunde, dass dieses Gefühl auf einmal sich ins Positive dreht. Und am Ende sollten wir eigentlich nur 20 Minuten laufen, sind aber am Ende freiwillig 30 Minuten gelaufen, weil es sich so gut angefühlt hat. Und dieses effektive Stress reduzieren, ausgleichen und auch den Stoffwechsel ankurbeln in einem ruhigen Moment der Bewegung. Das ist das, wo ich natürlich auch heute hin und wieder mal mich aufraffen muss, wenn es dann auch soweit ist. Aber am Ende komme ich jedes Mal zurück und merke, warum habe ich eigentlich so ein komisches Gefühl beim Start? Ich weiß doch, dass es mir gut tut. Und das sind die Dinge, wo man sich selber mit sich auseinandersetzen muss. Aber wichtig ist auch für alle heute, die es betrifft, die merken, es geht wirklich, ich reiß mich zusammen und ich bin derjenige, der es immer hinkriegt, ganz toll, aber ich merke, es wird immer schlimmer. Das Schlafen wird schlimmer, die Energie wird immer weniger. Ich muss anfangen, meine Tage durchzuscannen, wo finde ich Zeit für mich, und die gehört wirklich nur mir. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann mit der Familie was mache oder sonst, außer das Gefühl sagt, ich bin mal froh, mit der Familie was zu machen. Dann ist auch das ausgleichend. Aber diese Zeit gehört nur mir, das muss jeder drumherum akzeptieren, und da bin ich nicht erreichbar. Punkt.
Ich würde gern einmal noch mal ganz kurz so auf diese andere Perspektive, nämlich Abteilungsleitung auch als Führungskraft verantwortlich für Mitarbeitende. Du hast gerade ganz viel gesagt, was man selbst machen kann für Druckregulierung, für mentale Gesundheit. Jetzt ist es so, als Führungskraft gestalten oder als Führungskräfte gestalten wir ja die Arbeits- oder das Arbeitsumfeld und damit auch sozusagen den Druck mit auf der Arbeit. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, so ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte berichtet über Symptome von Depressionen oder Angststörungen und sogar 10% auch mal, immer mal wieder über suizidale Gedanken. Also das ist ein wirklich weit verbreitetes Thema. Und die Frage ist schon, was, kommen wir mal weg vom Klinik-Setting wieder zu dir in deiner Situation damals. Vielleicht auch, was hätte denn dein Trainer machen können? Also ich habe schon mal mitbekommen, dass du sozusagen nicht für das Thema sensibilisiert warst. Ich habe mitbekommen, dass das Thema mentale Gesundheit und Druck kann in Burnout enden und es kann auch dich betreffen. Das war für dich nicht im Bewussten. Also das hätte sicherlich dein Trainer damals schon irgendwie auf dem Schirm haben können. Aber vielleicht darüber hinaus, was hätte er noch machen können, damit wir dann auch noch mal den Transfer schaffen, was wir als Führungskräfte machen können? Weil wir können ja unsere Mitarbeitenden nicht die ganze Zeit einen Waldlauf machen oder schicken
Ja,
zum Waldlauf.
das ist ja
Ja.
genau der Punkt. Also gerade was so mentale Themen angeht, wie Überlastungen und vom Kopf her und Depressionen und alles Mögliche. Das sieht man ja von außen nicht. Wenn ich Muskelkater habe, sieht man, okay, der läuft komisch. Ja, wenn ich irgendwelche anderen Dinge habe, die sind irgendwie nachvollziehbar und spürbar. Und dadurch, dass auch mein Trainer natürlich gemerkt hat, dass ich viel mache, aber nie den Anschein erweckt hat, dass was schlecht ist, dass ich keine Gedanken macht. Natürlich hat er auch gemerkt, dass ich mich verändere. Aber er hat ja gesehen, ich mache ja nichts anderes. Nur merkt er, dass es mir vielleicht nicht gut geht. Und somit hat er für sich natürlich auch keine Ausreden. Wichtig ist, und das ist, da kann ein Chef nichts dafür. Wichtig ist, dass diejenigen, die es betrifft, dass die jetzt mehr Offenheit bekommen und kein schlechtes Gewissen haben, dann auch mal zum Chef zu gehen, dass es schwierig ist. So, das ist natürlich dann auch für den Chef wieder die Aufgabe. Puh, okay. Wenn einer kommt, ist okay, aber wahrscheinlich werden mehrere kommen. Am Ende muss man in den heutigen Zeiten, wo natürlich überall leider eingespart wird, wo jeder gefühlt drei ersetzen soll, ist es schwierig, Zeit zu finden für sich. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich sage auf der anderen Seite, wenn man wirklich keine Möglichkeiten findet, das wird schwierig. Man kann es nicht riechen, wenn es jemandem schlecht geht. Diejenigen, die es betrifft, müssen kommen. Und dann geht es um Lösungen finden. Und da wird es nicht nur eine Person betreffen, sondern es wird wahrscheinlich dann allgemein mehrere betreffen, in einer gewissen Sparte, die natürlich mehr unter Beschuss sind oder unter Druck sind als vielleicht andere, die sich dann irgendwie auch gefühlt, ja, von 8 bis 12 Uhr mal da sind und dann sind sie wieder weg und dann haben sie vielleicht eine Doppelschicht, aber danach wieder 2 Tage Ruhe. Es wird einen Personenkreis geben, die einfach tiefer drin sind. Und genau bei denen geht es auch darum, dass wenn sie merken, es geht in die falsche Richtung, dass sie offen sind nach außen und es kommunizieren und dass man dann gemeinschaftlich, es geht ja nicht darum, den einen jetzt zu bevorteilen oder zu schützen und der andere macht das Gleiche, hat zwar aktuell noch nichts, aber auch der muss ja dann irgendwo so ein bisschen den parallelen Ablauf kriegen, dass es ihn später nicht auch noch betrifft. So, und da Lösungen zu finden, darum geht's.
Also es gibt das wissenschaftliche Framework der Jobs, Demands and Resources Model, wo man sozusagen auf der Arbeit sich anschaut, was sind sozusagen die Stressoren und was sind Ressourcen. Also Stressor könnte sein Zeitnot oder viel, viel Arbeit in wenig Zeit. Und Ressourcen können sein erstmal persönliche Kompetenz. Also wenn du halt selbst kompetenter dich fühlst oder kompetenter bist, dann ist der gleiche Stressor vielleicht weniger stressig. Es kann aber auch sowas sein wie soziale Unterstützung von den Vorgesetzten. Ja? Und das finde ich ganz spannend. Also dieses Gefühl, ich kann mich jemandem anvertrauen, ich kann mich an jemanden wenden, jemand hört mir zu, jemand nimmt mich ernst, das ist eine Ressource, was dann sozusagen auch diesem selbstausbeutenden Verhalten so ein bisschen entgegensetzt. Und das ist spannend, ich hatte ja vorhin von diesen Drittel der Ärztinnen und Ärzte, die über depressive oder Angst Symptomatik gesprochen. Und da ist es eben auch so, dass die Rate von denjenigen, die keine soziale Unterstützung von den Vorgesetzten empfunden haben, dreimal höher war. Also sprich, das ist sozusagen die Bestätigung für dieses Framework. Also bedeutet schon, natürlich letztlich können wir, ich sage immer wieder auch für meine Patientinnen und Patienten, ich kann nicht für jemanden auf die Toilette gehen. Also es gibt immer Dinge, die sozusagen einer noch selbst machen muss. Aber trotzdem ist natürlich schon so, was wir machen können, ist, wir können da sein, wir können auch signalisieren, dass wir da sind. Wir können auch sagen, dieser Stress, der ist in unserem System normal, heißt aber nicht, dass jeder damit gleich gut umgehen kann. Und heißt auch nicht, dass jeder da durch muss, ne? Und das ist mir schon wichtig, dass wir da auch nochmal sozusagen darauf hinweisen, natürlich sind wir nicht verantwortlich, wenn für die Mitarbeitenden sozusagen jetzt ein Burnout wirklich unmittelbar bevorsteht. Aber wir können schon proaktiv auch für die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden was machen.
Ja, das ist absolut. Ich meine, an sich hat es sich bei mir dann auch gut angefühlt, wo ich wusste, dass ich Leute um mich herum habe, die mir helfen. Also sprich, meine Therapeutin, die Ärzte, in der Klinik selber, der Arzt, bei dem ich nach 1,5 Jahren dann endlich war, der mir wirklich dann auch sagen konnte, dass ich Burnout habe und ich dringendst in eine Klinik soll. Das klingt jetzt alles hochdramatisch, aber am Ende war es für mich die Erlösung. Weil ich wusste, jetzt begebe ich mich in ein Umfeld, was mir helfen kann. Und genauso geht's. Der Ursprung von allem war aber, dass ich proaktiv gesucht habe, was mit mir los ist. So, und wenn das dann schon mal stattfindet von den Betroffenen, es wird ja auch im Klinikpersonal, wird es ja dann auch die Unterschiede geben. Der eine Arzt ist schon seit 30 Jahren da und der andere ist gerade frisch vom Studium da und fängt an, da reinzuwachsen. So, das heißt, der hat ein ganz anderes Energielevel wie der andere. So, oder als der andere. Und somit sind da so verschiedenste Charaktere und Menschen da mit so unterschiedlichen Voraussetzungen und aktuellen Levels an Energie, dass man da halt wirklich dann als Betroffener, wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht, dass man das natürlich kommuniziert und automatisch dann gemeinsam Lösungen sucht. Und dann lässt man ihn in das neue Umfeld, wo ihm geholfen werden kann und konzentriert sich natürlich weiter auf die täglichen Aufgaben und versucht, gewisse Sachen oder eine gewisse Offenheit für sämtliche Situationen dann auch auszustrahlen als Führungskraft und Chefarzt, dass man dann irgendwie auch als Betroffener oder als Angestellter merkt, okay, oh, wir haben hier richtig Alarm, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, aber es geht irgendwie, funktioniert noch. Und wenn ich aber mal merken sollte, irgendwas stimmt nicht, habe ich die Offenheit und das Vertrauen, dass ich mich wirklich dann auch melden kann. So, und dann ist alles in Ordnung. Der Rest ist leider von außen die Unruhe und alles, wie sich das ganze System da zusammen ja, drückt. Das ist leider so. Ich würde es auch mir auch lieber anders wünschen. Und das, da hat es auch nichts mit einer. Ich glaube, dass wir müssen mal eine Umfrage machen bei den Ärzten vom Gehalt her, ob es ihnen lieber wäre, weniger zu verdienen, aber dafür einen normalen Ablauf zu haben, als für den Stress noch mehr zu verdienen. Also es klingt immer so von wegen, ja, da, für das, was ich habe, habe ich ja weniger Geld. Selbst wenn die mehr verdienen würden, die würden es gar nicht ausgeben können, weil sie von dem Geld gar nichts haben, weil die nur Dauerrödeln. Solche Dinge sind, glaube ich, jetzt aktuell oder werden immer wichtiger in den Köpfen als dieses Streben, okay, für das, was ich, für das Programm, was ich hier fahre, verdiene ich viel zu wenig. Ich möchte mehr. Das mehr bringt nichts, weil du trotzdem kaputt gehst.
Ja, also was du gerade ansprichst, das sieht man ja schon an, auch an den gestiegenen Teilzeitquoten, ja, dass auch männliche Ärzte teilweise auf 80, 70% reduzieren, wobei das früher quasi als Symbol der "Ich will keine Karriere machen, ich bin uninteressiert an Medizin" galt.
Da waren die Zeiten aber anders und da war auch noch nicht so viel Druck drauf. Da waren es noch normale Zeiten. Es gab nicht so viele, also dieses Dauerarbeiten gab es damals nicht, weil die meisten Aufgaben eher körperlicherseits waren. Und wenn jemand Rückenschmerzen hat, brauchte niemand zu demjenigen kommen und sagen, kannst du mir das und das noch von A nach B tragen? Da hätte er gesagt, Rückenschmerzen, auf Wiedersehen. So, heute ist so, dass der Alltag für uns nur noch im Kopf stattfindet, zu 80%. Und wir jetzt diese Baustelle Schwierigkeiten haben, klar zu signalisieren, das ist zu viel, weil am Ende arbeiten teilweise auch jetzt fernab von Ärzten, die vielleicht operativ unterwegs sind, aber es ist auch da viel am Laptop, im Büro. Man arbeitet im Sitzen, also zu körperlicher Zeit, hat da jeder drüber gelacht. Sitzen, arbeiten, das ist Urlaub, auf Wiedersehen. Heute ist es aber effektives Arbeiten und wir haben eine andere Baustelle und das kann man nicht klar trennen, weil ich nicht zum Nebennachbar im Büro sagen kann, boah, es ist mir alles zu viel, ich schaffe die E-Mail nicht mehr, da lacht sich jeder kaputt. Und das ist das Grundproblem, dass man viele Dinge, obwohl man schon merkt, boah, geht eigentlich nichts mehr und körperlicherseits die klare Grenze wäre, können wir in diesem Zustand, wo es uns nicht gut geht, immer noch arbeiten. Und deswegen verschwimmt das, dieses klare, strikte Trennen, Arbeit und nicht arbeiten, verschwimmt und somit wachen alle böse auf, weil sie merken, es geht ihnen von Jahr zu Jahr schlechter.
Ich glaube tatsächlich so bei Ärztinnen und Ärzten, so von der Körperlichkeit der Arbeit hat sich in den letzten Jahren relativ wenig geändert. Genau, ich glaube, das betrifft tatsächlich eher dann andere Berufsgruppen, wo mehr schreibtischlastig wurden.
Ja, aber es kann auch sein bei den Ärzten, dass die Kopfbaustelle mehr dazugekommen ist, weil sie natürlich mehr Input bekommen durch E-Mails, durch irgendwelche Pläne, durch irgendwelche anderen Sachen, die sie selber koordinieren müssen, die es vielleicht damals gar nicht gab, weil man dann irgendwie nicht erreichbar war und am nächsten Tag in die Klinik kam und dann gesehen hat, oh, da ist ja was zusätzlich gekommen. So, das hat aber bis zu dem Gang in die Klinik im Kopf des Arztes nicht gearbeitet. So, auch das hat sich natürlich geändert. Die Grundarbeit als solches wird vielleicht bei dem einen oder anderen gleich sein, aber dass, wenn die eigentliche Arbeit in der Vergangenheit vorbei gewesen wäre, kommt in der heutigen Zeit noch dieses Kopfthema, okay, du bist zwar jetzt nicht mehr am OP-Tisch, aber guck mal, da ist noch das, der hat geschrieben das, können wir nächste Woche das und hier und jenes. Somit ist man vom Kopf her wieder mit in der Arbeit drin und somit geht die Arbeitszeit eigentlich länger, obwohl der Arzt zu Hause ist.
Ja, also.
Das sind die Themen, die alle betreffen. Und da muss man wirklich sich durchscannen, auch vom Team her, von der Abteilung, von der Klinik als solches, muss man grundlegend einmal gucken, wo haben wir Möglichkeiten zurückzufahren.
Ja, finde ich spannend. Da kommt vielleicht noch mal auch so ein bisschen die Vorbildfunktion auch nochmal zur Wirkung. Das bedeutet halt auch letztlich selbst Grenzen vorzuleben. Ich hatte einen Chefarzt früher, der hat nachts immer E-Mails geschickt, was auch immer so eine Art Signal der, man muss immer arbeiten, übermittelt hat. Kann man, ja, ist sicherlich auch nicht per se vorteilhaft für die mentale Gesundheit oder hat natürlich auch so einen gewissen Druck ausgeübt auf die Mitarbeitenden. Genau, also dieses Grenzen vorleben oder vielleicht auch auf Grenzen achten, ne? Also wir haben ja häufig wirklich im Krankenhaus das Thema, dass Leute nach Schichtende nicht gleich nach Hause gehen, sondern noch Dinge abschließen, vielleicht länger bleiben. Und das auch nicht unbedingt wegen einer Reanimation, sondern wegen anderen Dingen, wo man auch sagt, oh, das möchte ich jetzt nicht meinem Team übergeben und so weiter. Also vielleicht, dass man da auch nochmal drauf achten kann, dass man solche Verhalten auch einfach benennt und sagt, hey, das ist jetzt vielleicht nicht gut für dich, geh doch lieber nach Hause, vielleicht auch im Team dafür einsteht, dass sich auch so eine Kultur entwickelt. Ja, und eben auf die Pausen und dann auch auf den Urlaub der Leute zu achten. Ja.
Klingt eigentlich einfach, aber unheimlich effektiv.
Super. Sven, wir sind schon am Ende. Wenn ich noch mal so ganz kurz Revue passieren lassen möchte, ist mentale Gesundheit und diese Spannung, die wir alle erleben, ist von außen sehr schwer zu beurteilen. Dann unser Selbstbild als Leistungsträger, als Performer verzerrt unsere Wahrnehmung und lässt vielleicht den Ausdruck, diese Auswirkung von Druck auch uns eher unterschätzen und auch diese innere Stimme, wie du sie genannt hast, einfach immer überhören.
Ja, also eigentlich kommuniziert ein Leben lang jemand mit uns. Der ist vertrauter als sein bester Freund oder die beste Freundin oder Eltern oder wer auch immer. Und irgendwie aus irgendeinem Anlass ignorieren wir sie von Zeit zu Zeit immer mehr, obwohl sie uns klar signalisiert, was unser Weg wäre. Und wenn wir von Anfang an dann wirklich auch mehr und weiter auf sie hören würden, dann würden wir eigentlich von vornherein uns auf Dinge gar nicht einlassen, die uns zwar vielleicht vom Kopf her dann im Nachhinein einbildend toll sein lassen oder erfolgreich sein lassen. Es wäre anders, es wäre nicht unerfolgreich, sondern das Paket wäre ein anderes. Es wäre auf eine andere Art erfolgreich und es wird einem gut gehen. Und nur ist das dieser Wandel der Zeit, weil sich viele Dinge um uns herum geändert haben und Oma, Opa, Uroma, Uropa noch unsere Vorbilder waren. Ist gerade so ein Wechsel, den man aber jetzt klar in der Generation Z sieht, dass die anders mit dem Leben umgehen, wo wir uns fragen, okay, also wie soll das eigentlich funktionieren? Aber ich glaube, dass auch sie ein Gefühl für sich haben, wie sie mit dem ganzen Komplexen anders umgehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht erfolgreich sind. Und die neue Generation, die lebt uns eigentlich vor, wie es sich gehört, obwohl sie es nicht toll anfühlt, weil am Ende dann ja viele Probleme sind. Der eine nimmt sich raus, wie soll denn das Paket gewuppt werden? So, und dieser Wandel ist gerade so, gibt's für und wieder. Aber ich glaube, dass es neue Wege geben wird. Und vielleicht braucht es dann auch wirklich den Urknall, den ich mir jetzt nicht vorstellen möchte, der auch nicht toll sein wird.
Ja, das ist immer die Frage, braucht es den Knall?
Ja, es ist,
Schaffen wir vorher,
ja.
das Ruder rumzureißen? Wir werden sehen. Ich glaube, wichtig ist, wenn wir wollen, dass es nicht zum Knall kommt, dass wir einfach für das Thema mentale Gesundheit sensibilisiert sind, wissen, dass es uns alle betreffen kann, dass es uns persönlich selbst betreffen kann, insbesondere in diesem Hochleistungs- und Hochdruckgebiet der Medizin und natürlich auch die Mitarbeitenden und dass man selbst eben auf Grenzen schauen muss, dass man selbst auch die innere Stimme hören sollte und vielleicht auch die Mitarbeitenden dazu auffordern sollte, auch mal in sich reinzuhören.
Das wäre gut.
Lieber Sven, ich danke dir wahnsinnig für das spannende Gespräch und die Erfahrung,
Dankeschön.
die du geteilt hast. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, auch Sie haben einiges mitnehmen können. Ich wünsche allen noch eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles Gute.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.